bin schon seit 10 Jahren bewusst, nach bewusster Entscheidung nach Deutschland zu kommen. Also ich bin jetzt 10 Jahre in Deutschland. Und ich habe gemerkt, dass ich letzte Zeit die Sturmwarnungen ernster nehme. Früher habe ich irgendwie keinen Unterschied gemerkt. Und vielleicht liegt das daran, dass ich hinter Polarkreis aufgewachsen bin, so eine kleine Stadt, wo ganz starke Winde gab. Und ich weiß noch, also meine Mutter hat immer die Bücher gepackt, mit Bücher irgendwie, Bücher in die Tasche gepackt, damit sie stabiler wird. Also die Frauen unter 50 haben die Bücher, unter 50 Kilos, haben die Bücher in die Taschen gepackt, um stabiler zu werden. Übrigens, vielleicht das erklärt mir unsere große Bibliothek. Und grundsätzlich, wir haben so richtig breite Straßen, im Winter nicht gestreut. Und wenn du noch nicht die Winterbereifung auf deinen Schuhen hast, dann, und Wind kommt in den Rücken, dann bist du viel schneller, als du denkst und viel schneller dort, wo du willst oder vielleicht ein bisschen weiter, als du willst. Oder wenn du Gegenwind hast, na, dann hast du vielleicht Pech, dass du in der Gegend bist, wo du nicht gewollt hast. Das erklärt vielleicht solche Freundenbesucher, wo der Freund klingelt bei dir und sagt, ich bin zufällig in der Gegend. Ja, so, aber mittlerweile merke ich, ich nehme das ernst jetzt in Deutschland. Ich sitze zu Hause, ich fahre nirgendwo hin. Und jetzt, seitdem wir Haus haben, dann habe ich immer Angst vor Dachschaden. Weil ich denke so, ja, das kann sein, dass das Sturmdachschaden offenbar die Feuerwehr neue macht und das ist noch für Passanten gefährlich. Na, wie im Leben. Unsere Krisen können auch unsere Dachschaden offenbaren, auch die Feuerwehr neue bringen und auch nicht ungefährlich von unseren Nächsten. So, aber immer noch, ich finde, im Haus zu sitzen, egal, und irgendwie auf einem festen Boden zu stehen, ist immer noch sicherer, als auf dem Wasser zu sein. Und deswegen könnt ihr schon ahnen, welche Geschichte ich euch heute mitgebracht habe. Nämlich Matthäus Evangelium 14, ich lese ab Vers 23. Als er die Menschen weggeschickt hatte, hatte er Lust, noch ein wenig allein mit Gott zu reden, Jesus. Und ging dazu in der Nacht auf einen Berg. Seine Freunde fuhren auf dem See, als plötzlich ein ganz derber Sturm aufkam. Sie bekamen ziemlich Schiss. Es war starker Gegenwind und sie drohten zu kentern. So gegen 4 kam ganz plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zu, Jesus. Als sie ihn da gehen sahen, ging der Panik erst richtig ab. Sie hatten volle Granate Angst und dachten, es wäre irgend so ein Gespenst oder ein Geist oder sowas. Jesus ließ sie aber nicht so lange zappeln und rief ihnen zu. Hey Jungs, keine Panik, ich bin es doch nur. Petrus war total geblättert. Er rief zurück. Hey, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, dann will ich das auch können. Ein Wort von dir genügt. Tu dir keinen Zwang an, lachte Jesus. Komm, wenn du willst. Gesagt, getan. Petrus stieg aus dem Boot aus und das Unglaublichste passierte. Er konnte tatsächlich auf dem Wasser zu Jesus gehen. Plötzlich bemerkte Petrus aber die großen Wellen, die um ihn herum waren. Er verlor Jesus aus dem Blick und bekam plötzlich voll die Panik. Hilfe, Jesus, ich ertrinke, schrie er und ging unter. Jesus rannte schnell zu ihm, packte seine Hand und zog ihn aus dem Wasser raus. Er konnte sich nicht den Spruch sparen. Hast du so wenig Vertrauen, Petrus? Ich hab's dir doch gezeigt. Mir kannst du echt glauben. Beide gingen dann zusammen zum Boot. Sobald sie an Bord waren, verschwand der Wind von selber. Die anderen waren alle total platt, knieten sich vor Jesus hin und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also mit Sturm auf dem Wasser kenne ich mich nicht so gut aus. Also ich weiß nur, dass das bestimmt viel krasser ist, als zu Hause Sturm zu überstehen. Und meine Erfahrungen auf dem Wasser war immer so ein paar Wellen und mir ist dann zum Kotzen. Aber wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr Gunnar fragen, der ist mehr erfahren in den Stürmen und wie ist das auf dem Wasser. Und eigentlich die Geschichte, wenn man nicht unbedingt mit Wassersport zu tun hat, ne, so kann man sich noch annähernd vorstellen. Obwohl, doch, wir haben schon ein paar Wellen erlebt, ne, und da kommt wieder neue Welle. Die Corona-Geschichten kennen wir auch. Wellen, Wellen, das ist auch zum Kotzen. Und bei dieser Geschichte habe ich immer irgendwie bis jetzt in meinem Leben habe ich immer gedacht, ja, Petrus wusste nicht, ob das Jesus ist oder nicht. Und dann wollte er das für sich so ausprobieren, eigentlich ein Stück weit. Ne, so. Und dann, wenn das Jesus ist, dann laufe ich auf dem Wasser. Wenn das nicht Jesus ist, dann halt, scheiße, dann werde ich, das ist, dann gehe ich unter. Und das war bis jetzt immer meine Strategie, wenn ich nicht weiß, ob das Gott ist oder nicht, und oft keine Zeit hatte, das richtig zu prüfen, weil ich ihm, also wenn das kein tiefer Frieden ist und ich nicht so wirklich weiß, ja, nein, dann habe ich mal gedacht, dann laufe ich halt. Wenn das nie Gott ist, dann halt Pech gehabt. Habe dadurch viel Scherben in meinem Leben aufsammeln müssen, aber trotzdem, dadurch, dass Jesus trotzdem in mein Leben irgendwie da ist, hat er mir immer geholfen. Aber ich habe gemerkt, letztes Mal, als ich diese Geschichte gelesen habe, dass wir grundsätzlich uns sehr auf Petrus fokussieren und auf Jesus und auf seinen Mut. Aber eigentlich wäre er überhaupt so mutig, wenn er nicht hinter sich oder zusammen mit anderen im Boot wäre und wusste, wenn es wirklich scheiße geht, dann werden sie da sein für ihn und werden ihn rausziehen. Und das hat der Gunnar mir vorher auch gesagt, als die auch Sturm hatten, dann war echt gut, dass sie alle zusammen im Boot waren. Und da sind wir an dem Thema, hey, was ist dann mit meinem Boot? Habe ich denn Leute in meinem Boot? Habe ich Menschen in meinem Boot, auf die ich zählen kann? Und wie komme ich überhaupt dazu? Und das ist oft die Frage, oft bei den Menschen, die in die Gemeinde kommen, dass sie sagen, hey, ich suche mal Freunde, ich suche Menschen, auf die ich zählen kann. Und ich komme in die Gemeinde und da gibt es Grübchen und ich komme nicht dran und die Boote sind schon voll und ich komme dazu und sage, nimm mich bitte im Boot und dann ist das doof für mich. Oder ich spreche die Menschen so herum und sage, wollt ihr in mein Boot? Und sie sagen, nein. Und dann hocke ich alleine im Boot. Und in der Gemeinde ist nicht anders als sonst in der Welt. Ich kenne, das ist eine von den größten Problemen, die ich von Menschen wahrnehme in der Klinik, die Einsamkeit, Isolation, oberflächliche Kontakte, eigentlich totale Einsamkeit. Und was wir uns wünschen, ist Weggefährte, Menschen, wo wir sagen, okay, ich möchte wissen, ich kann jetzt eine Courage haben, in dieser Situation mich aufs Wasser zu trauen, und wenn das nicht Jesus ist, oder jetzt, wenn ich jetzt einen Blödsinn baue, dann ist jemand da, der mich rauszieht oder der für mich da ist. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie war das jetzt? Wie ist dazu gekommen, dass Petrus so ein tolles Team hat in seinem Boot? Und eigentlich muss man ehrlich sein, der hat ja gar nichts dafür groß. Ne? Das sind die Menschen im Boot, die er eigentlich so bewusst vielleicht gar nicht einladen würde in sein Boot, sondern es ging darum, dass er selber dem Ruf Jesus gefolgt hat und sich auf seinen Ruf geantwortet hat und genau die anderen, die ihren Herzen gefolgt haben. Und das war der Punkt, warum sie plötzlich in einem Boot saß. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich diese Fähigkeit überhaupt trainieren? Liegt das irgendwie an mir, ob ich dafür fähig bin, in mir, dass ich darauf so reagieren kann? Weil es war nicht selbstverständlich. Nicht jeder Mensch, den Jesus angequatscht hat und eingeladen hat, war in diesem Boot. Es gab Menschen, die gesagt haben, oh nee, ich muss meinen Vater zuerst begraben oder sonst was. Und es gab ganz viele andere Menschen, die darauf nicht reagiert haben. Und wir wissen alle, dass Liebe Gottes zu jedem gleich ist, genauso stark ist. Und eigentlich von sich selber hat er ja alles gemacht. Also da irgendwo, vielleicht liegt dann irgendein Schritt von uns und an unserer Fähigkeit, darauf einzuspringen. Und jetzt mache ich einen Exkurs in altgriechische Sprache. Und das kann ich dank einem Freund von mir, mein Freund, der Theologie studiert und mit dem ich normalerweise vor der Predigt bequatsche, ob ich überhaupt noch am richtigen Weg bin und nicht zu sehr in meinen eigenen Fantasien abspalte. Deswegen, wir haben uns über Wörter in Altgriechisch gesprochen, die einfach nur Liebe bedeuten. Ne? Vielleicht haben Sie gehört, habt ihr gehört, dass in Altgriechisch oder Griechisch jetzt, aber ich denke Altgriechisch, meistens meist bekannten Wörter sind Agape, diese göttliche Liebe, diese Liebe, die einfach uns, die einfach bedingungslos ist, die Gott uns gibt, die Gott uns ausschüttet. Dann gibt es die Philia. Philia ist diese brüderliche Gemeinschaft, Verbundenheit, kuscheliges Zusammensein, Verbundensein und Eros. Und wenn wir Eros hören, dann denken wir alles, ja, alles klar, Eros, naja, ja, ne? Hat in der Gemeinde ja nichts zu tun, außer nur zwischen Verheirateten. Aber Eros ist eigentlich unsere Fähigkeit, uns anstecken zu lassen, unsere Fähigkeit zu reagieren auf etwas, was uns anmacht. Und es ist also sehr, in der griechischen Sprache war das nie negativ. Das ist eine Fähigkeit, aktiv zu sein auf diese, es macht mich was an, es zieht mich was an, es interessiert mich was und ich reagiere und lass mich anstecken. Zum Beispiel, wenn ich so, es könnte eine Musik sein, es könnte ein tolles Buch sein, es könnte ein Hobby sein, wo ich durch Eros, dadurch, dass ich mich anstecken lasse, da voll hingezogen fühle. Und wir haben, also interessanterweise, im Neuen Testament steht kein Wort Eros irgendwo, aber gerade in dieser Zeit, Eros und Philia waren sehr vermischt und oft zum Beispiel Eros und Philia hat Beziehung zur Mutter beschrieben, familiäre Beziehungen, also diese beide. Und deswegen im Neuen Testament, besonders Johannes Evangelium, ist voll von Philia. Und aber trotzdem in dieser Zeit in altgriechischer Sprache war beide Begriffe bekannt. Was dieses böse Begriff hat, was diese sündige Sache ist, wovon wir alle Gutgläubige immer Angst haben, das ist das Wort, ich mach mal nachgucken, Timeo oder so. Das heißt die Liebe, die besitzergreifend ist. Wir möchten den anderen für uns haben, wir möchten, das wird das, was wir tun, wird zu unserem Lebensmittelpunkt, es dreht sich nur um alles, um den. Und genau das ist das Wort, was in Septuaginta auch benutzt wird, auf negative Begehren, ne, von der nächsten Frau. Also so diese, es dreht sich alles um das und das wird zum Zentrum meines Lebens, ich höre auf zu leben, es wird so fixiert. Also wenn ich zum Beispiel auf Essen projiziere, dann wird, wenn ich ein Essen sehe und das Appetit bei mir macht und denke so, boah, das koche ich mir auch. Das sieht gut aus. Das ist Eros. Wenn ich aber mich überfresse und die ganze Zeit nur darum denke, wo ich mein nächstes, nochmal, noch ein Big Mac und noch Big Mac oder sonst nur so, dann ist das Timia. So. Aber an sich mega tolle Sache. Eigentlich diese Fähigkeit, sich anstecken zu lassen, Herzen zu folgen, das ist Eros. Und wie ist denn dazu gekommen, dass wir in unserer christlichen Geschichte so Schiss bekommen haben davon, dass wir gesagt haben, lieber gar nichts. Nee, das könnte gefährlich enden. Ne? Das könnte gefährlich enden, das könnte ja ein Tumor enden. Das ist natürlich, ja, es könnte, aber wenn wir sagen dadurch, sagen wir, nee, auf keinen Fall lasse ich Eros und mein Leben nie, weil das könnte in Tumor enden, das ist total dumm. Genauso wie russische Suchtforschungen, die dann gesagt haben, oh, wir haben Mittel gegen Sucht, gegen Drogensucht erfunden, weil wir haben diese Arealen im Gehirn, die haben das gemacht tatsächlich bei den Drogensüchtigen, die Arealen im Gehirn, die für Genuss zuständig sind, die haben das irgendwie, weiß ich nicht, ausgeschaltet. Die Sucht war besiegt, aber die Menschen sind zu Gemüse geworden, weil sie sind einfach nur, also die haben aufgehört, Fähigkeit zu haben, sich zu begeistern, zu genießen. Und ich glaube, aus diesem Angst haben wir tatsächlich mega Abstand gehabt von diesem Eros. Ja, man muss aufpassen, klar, weil irgendwie, das ist auch die Teufelsache, dass uns das Tolle uns wegzunehmen, weil die Fähigkeit, sich zu begeistern lassen und diesen ersten Schritt zu tun, was eigentlich unser Punkt ist, bevor, wenn wir von Jesus ergriffen sind, das ist die Fähigkeit, uns zu begeistern und aktiv zu werden. Wenn man uns das wegtut, nimmt, dann sind wir genau, dann werden wir auch die Agape nicht erfahren. Ne? Das ist, und irgendwie, oft denken wir, und ich selber, weil wir so erzogen sind, also warum ist das gefährlich? Ja klar, es kann dann gleich irgendwo schlecht landen, wenn du von einem Menschen angezogen bist, wenn du jemanden toll findest, wenn du gerade sagst, so, boah, das ist eine coole Persönlichkeit. Ja, das könnte ja gefährlich werden. Und da muss ich sagen, unsere Vorfahren, Buschleute und Kannibalen, vielleicht nicht unsere, manche Vorfahren von uns, also Vorfahren von manchen von uns, die Kannibalen, waren viel reflektierter, weil sie gesagt haben, oh, den finde ich toll, den fresse ich. Weil dann habe ich die Fähigkeiten, die er hat, weil ich, wenn ich den gefressen habe, dann werde ich so wie er. Heutzutage sind wir nicht so reflektiert in unserer Gesellschaft. Wir sagen, oh, den finde ich toll, mit dem schlafe ich. Weil ohne zu reflektieren, warum das eigentlich in mir passiert. Und das, warum denken wir, und das ist diese Timeo. No? Ich finde etwas toll, es zieht mich an, und ich muss das irgendwie ergreifen, ich muss mit der schlafen, ne? Weil ich hoffe auf diese Weise bewusst, unbewusst diese Teile, diese, was mich begeistert, in mir zu haben, bei mir zu haben. Ne? Und da, ich finde es cool, dass Jesus da, wenn er sagt, dass wir seine Schafe sind, bedeutet nicht, dass wir so an alles nur einfach nur, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, dann sind wir doof, dann weiter. Eigentlich, Jesus hat viel, viel besser über uns gesagt. Er hat gesagt, wir können die Stimmen unterscheiden von ihm oder von anderen. Und wir sind nicht so doof, dass wir einfach, wenn wir da sind, einfach weitergehen müssen. Ne? Also die Fähigkeit zu, eine Sache ist, auf unser Herz zu hören, die andere Sache ist die Weisheit und zu sagen, hey, was zieht mich da an? Und da gibt es ganz viele coole Erfahrungen oder Geschichten, die ich gehört habe, auch wie ich damit umgehen kann. Wenn ich merke, okay, es macht mich an, es zieht mich, es ist cool, es ist Leben, ja, es ist Gefahr. Stück, ja, alle wissen das. Ne? Wo eine Freundin von mir war unsterblich verliebt in einen Mitstudenten damals. Und das war irgendwann schon krankhaft. So. Und sie hat dann gemerkt, es ist irgendwie so, es ist keine so eine Entscheidung, etwas so, wo es gut läuft, sondern es war richtig krankhaft. Und man kann sagen, okay, oft Menschen in diesem Moment probieren, das irgendwie zu verdrängen oder irgendwie ganzes Leben bleiben so. Aber ihr hat geholfen zu gucken, was genau hat bei diesem Menschen sie so angezündet. Und die hat plötzlich gemerkt, die war eine Musikerin, also die hat in ihrer Kindheit Musik gemacht und wurde danach sehr verletzt in diesem Weg, also von der Lehrerin, und die war blockiert, Musik zu machen, Klavier spielen und so. Und dann bei diesem Typen, in den sie so total krass verliebt war, der hat das so gelebt, der ist seinen Weg gegangen, hat irgendwie so eine, von klassischer Musik, was er musste, hat zu Jazz gewechselt, und der hat so einen Weg so gegangen. Und das hat sie so fasziniert, und als sie das verstanden hat, dass das genau das, was sie in ihrem Leben braucht, und hat angefangen, mehr in ihrem Leben zu investieren, Unterricht zu nehmen, mehr diese Freiheit in Musik zu leben, hat sie gemerkt, dass sie aus dieser Falle rausgekommen ist. Aber warum erzähle ich das? Ich denke tatsächlich, dass diese beiden Seiten über Neid, ne, wenn ich, was ich schon mal vor eine Predigt vor erzählt habe, dass wenn wir das nur einfach verdrängen oder irgendwie davon flüchten, ist es nicht das, was Gott möchte. Der sagt, hey, pass auf, Neid ist nicht gut, du bist am Leben vorbei, du bist an mir vorbei, guck mal, dass du mehr lebst, was gerade, was du beneidest, das ist etwas, was eigentlich dir helfen kann. Weil viele Menschen sagen, ich weiß nicht, was ich will. Neid hilft dir zu wissen, das will ich. Dann investiere, ne? Oder genau das, hey, wenn mich etwas so anmacht in andere Person, wo ich merke, hey, hey, ich bin auf dem falschen Weg jetzt gerade. Es ist irgendwie, dann ist es meine Herausforderung zu sagen, hey, dann guck mal, was das gerade ist. Dann lebe das. Und meine Geschichte mit Tanzen, na, habt ihr vielleicht ein bisschen schon mitbekommen. Ich habe so massiv letzter Zeit gepostet. Interessanterweise, das ist eine total bewegende Geschichte mit Tanzen, weil ich ganzes Leben tanzen wollte, durfte nicht, Kindheit, so. Dann war ich in der Kirche, ich weiß noch, bevor ich die Theologie angefangen habe, war ich in so einer Kirche und mein Chef war ein geistlicher Chef. Und ich war zufällig bei einem Tanzkurs, ich bin zurück in die Kirche, war so begeistert, ich habe sowas entdeckt, das war für mich so faszinierend. Und er hat gesagt, nein, das darfst du nicht, weil das ist Fußball und Tanzen sind die Sachen, die sehr gefährlich sind. So, merkt ihr, Eros, ne? Weil das uns so anmacht, dass das uns so, dass man denkt, so, oh, da bist du auf dem falschen Weg, dann bist du gleich bei Timeo, ne? Deswegen lieber gar nicht. Und dann hatte ich kein Geld. Und dann hatte ich niemanden, der mit mir tanzt. Und das ist eine typische Ausrede, warum wir nicht unsere Herzen weggehen. Zuerst, das könnte ja böse enden. Das ist eine typische Sache. Das könnte ja böse enden. Das, lieber gar nicht. Dann, ich kann ja nicht. Ich muss ja meinen Vater begraben. Ich habe die Ochsen gekauft. Ich sonst was. Und tolle Ausreden, Kopfausreden. Ne? So, ich finde, Weisheit ist nicht unbedingt Kopf. Weisheit sucht den Weg, wie ich sicher mit Gottes Gnade, in Gottes Sinne den Weg des Herzens gehe. Aber nicht die Ausrede suchen, sondern ich suche die Möglichkeit, okay, was kann ich denn machen, damit ich Jesus folge, obwohl ich meinen Vater begraben habe, ne? Begraben soll. So, und das habe ich auch. Oh, ich kann ja nicht, ich habe kein Geld, ich wohne da nie, ich habe keinen Tanzpartner, sonst was. So, dann, typische Ausrede ist, kennen wir auch von dem Typen am Teich Bethesda, ich habe ja niemand, ich habe ja niemand. Ich habe ja niemanden, mein Mann tanzt nicht mit mir, nicht. Und auch bevor ich geheiratet habe, ich war im Wuppertal, jetzt denke ich, Mann, du könntest so viel da machen für deine Träume. Aber ich hatte ja niemanden. So, und selber, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich geheiratet und 7 Jahre so, mein Mann ist schuld, weil ich nicht tanze, weil er mit mir nicht tanzt. Und er muss anfangen. Und bis ich gemerkt habe, hey, was möchte ich? Ich möchte, dass mein Mann sich zwingt, zu tanzen, damit ich glücklich bin. Ich sage, bescheuert, oder? Und auf jeden Fall, und ich habe gemerkt, ich bin ins Tanzen gekommen. Und ich hab so viel Angst, weil ich denke, ja, ich kann sein, dass irgendwas passiert. Und ich habe gemerkt, Angst zu haben ist einfacher. Einfacher ist zu sagen, ich gehe aus dem Weg raus, ich lasse gar nicht mit auf diese Eros ein, ne? So auf diesen, ich übe das gar nicht. Lieber bin ich sicher, habe ein verkorkstes Leben, bin unzufrieden und meine Ehe ist auch scheiße. Wir sind beide unzufrieden. So. Und es ist einfacher, oh, ich habe, glaube ich, verloren mein Punkt gerade. Wo war ich? Ja, und ich habe gemerkt plötzlich, dass ganz viele Menschen in der Tanzszene, in dem Bereich, sind Menschen, die gläubig sind, die weggehen, was im das Herzenreinheit für sie wichtig ist. Es gibt unterschiedliche. Es gibt die, die dich abschleppen möchten, aber es gibt die, die sagen, hey, es ist mir ganz wichtig, dass ich im Reinen bin. Und das hat mich so fasziniert. Aber das Krasseste ist noch, ich habe 6 Jahre einen Computer in meinem Keller. Das ist ein Computer von meiner Mutter. Meine Beziehung zu meiner Mutter war immer so schwierig. Und als sie gestorben ist vom Krebs, habe ich diesen Computer mitgenommen und ich konnte den nicht aufmachen. Weil ich wusste, ich kann das einfach nicht wegschmeißen. Das ist für mich etwas, was ganz Wichtiges. Ich muss den aufmachen, ich hoffe, dass ich dort vielleicht etwas finde, was mich weiterbringt, aber ich habe total Schiss davon. Ich bin selber Therapeutin, ich begleite die Menschen dabei, bei diesen Schritten, aber selber habe ich nicht geschafft, weil ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, der mit mir diesen Weg geht. Und dieser jemand sollte Russisch sprechen, sollte empathisch sein, sollte gläubig sein, ganz viel, was ich gerade in meinem Umfeld nicht hatte. Und krasserweise, dadurch, dass ich in diese Tanzszene gekommen bin, habe ich einen Menschen kennengelernt, dort auf der Tanzfläche, der genau das war und genau mit mir diesen Computer aufgemacht hat. Und danach war ich so geplättert, wo ich gemerkt habe, so, das war so gut, das war gar nicht so schlimm, aber vielleicht genau war das nicht so schlimm, weil ich wusste, da ist jemand, genau, und ich bin nicht alleine und dieser Mensch ist in meinem Boot. Also eigentlich meine Geschichte jetzt mit Tanzen ist Geschichte, ich habe angefangen, diesen Traum zu leben, was mich immer lebendig machen könnte und gemacht hat jetzt. Ne? Und dadurch komme ich an Menschen, ein Mensch, der zum Beispiel auch zu meinem Boot jetzt gehört, und mit Hilfe von dem habe ich mich auf Wasser getraut, beim Sturm, und ich habe ein Stück Heilung erfahren. Und genau diesen Typ, mit dem ich immer telefoniere, diesen Theologe, ne? Das war der Freakstock, zu dem ich gegangen bin, weil ich Suchtberatung gemacht habe dort, weil ich Suchtberatung toll finde. Da habe ich einen Typ kennengelernt, der angefangen hat, Theologie zu studieren. Ich fand den so cool, ich habe Kontakt zu dem und kann man sagen, alles Eros. Ne? So, und bis jetzt, und finde ich die Gemeinschaft mit dem so bereichernd, weil das so vielen Sachen theologisch, die mit durchsprechen. Klar, wir haben mal gesagt, ja, wären wir ein bisschen in der Nähe voneinander, wäre dann vielleicht mehr Bedarf zu sprechen. Ne? So, es wäre vielleicht ein bisschen gefährlicher, aber trotzdem. Also ich glaube, dass Gott an uns glaubt hier, dass wir es fähig sein können, den Weg zu gehen. Und ganz am Ende nochmal eine kleine Beobachtung. Ich habe richtig in meinem Leben gesehen, wenn ich ein Bedürfnis habe nach einer Entwicklung in mir und dem folge, dann werde ich lebendig, dann motiviere ich meine Angehörige zu einer Entwicklung. Aber wenn ich diesem Bedürfnis nicht folge, dann investiere ich und habe so viele Ideen für Fremdentwicklung. Dann bin ich so motiviert, meinen Nächsten zu verändern, bin meckerisch, die ganze Zeit unzufrieden. Und am Ende finde ich mich in einem Boot, vielleicht genau mit solchen Menschen, mit denen wir zusammensitzen und sagen, scheiße, scheiße, alles ist scheiße. Wetter ist scheiße, Corona ist scheiße, Zukunft ist scheiße. Und dann sitzen wir in diesem Boot, kommen gar nicht auf Wasser, weil Wasser auch scheiße ist. Am Ende möchte ich den Spruch, ich glaube, das hat John Eldridge in seinem Buch Ungezähmter Mann, irgendwo auf dem Titel, such nicht, was die Welt braucht, sowas in der Richtung, such das, was dich lebendig macht. Und dann mache dich auf und lebe das, weil die Welt braucht nicht mehr als die Menschen, die lebendig geworden sind. Und dazu noch, wenn du das lebst, wirst du dein Boot füllen mit Menschen, die lebendig sind, ganz irgendwie unverkrampft. Amen.